HR2 Kultur. Hörbuchzeit.
Und dazu begrüßen Sie heute
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz. Heute im Programm stellen wir Ihnen neue Hörbücher vor zu einem Text von Pier Paolo Pasolini. Dann gibt es Neues von Axel Hacke und im Kinder- und Jugendhörbuchbereich von Bill Bryson, ein mittlerweile recht bekannter Spezialist für Sachthemen. Dieses Mal bewegen wir uns im großen, weiten Feld der Naturwissenschaften. Pier Paolo Pasolini, das ist ein Monument der Filmgeschichte, nicht nur in Italien, auch weltweit, der immer wieder heftig provozierende Regisseur durch zum Beispiel Filme wie Die 120 Tage von Sodom oder auch Das Dekameron, wurde nur 53 Jahre alt, aber seine Wirkung reicht eigentlich bis heute als Mann des Films. Weniger bekannt sind seine schriftstellerischen Werke wie Gedichte oder auch sein damaliges Romandebüt Ragazzi di Vita. Und dieses erscheint nun zum 100. Geburtstag Pasolinis als Hörbuch. Ragazzi di Vita, dieser Roman Dorothee Meyer-Karweg, der sein literarisches Hauptwerk ist, beschreibt das Leben der Straßenjungs in Rom. Wie lässt er dieses Leben der jungen Männer erscheinen?
Er führt uns mit diesem Roman in die Vorstädte Roms. Er selber hatte in einer dieser Vorstädte gelebt, kannte sich also in dem Milieu aus. Und in diesen Vorstädten lebten damals, wie heute eigentlich auch, vor allen Dingen die Unterprivilegierten, die Entwurzelten, also deren Leben geprägt ist von Arbeitslosigkeit, Prostitution, Kriminalität. Die wohnen dann in großen Wohnblocks oder auch in einfachsten Baracken, also regelrecht in Slum-ähnlichen Vierteln, damals in den 50er Jahren. Und im Mittelpunkt steht hier Ricetto und mit seinen Freunden und erzählt wird deren Leben in Episoden. Also wir begleiten diese Jungs vom Alter von 11, 12 Jahren, bis sie dann gerade so erwachsen geworden sind.
Was erleben diese Jungs und jungen Männer? Wie verbringen sie ihr Leben?
Ja, sie sind mehr oder weniger sich selbst überlassen. Schule spielt fast keine Rolle, die katholische Kirche auch. Erstaunlich wenig. Die Eltern haben ebenfalls kaum Einfluss mehr. Die Jungs sind damit sich selbst überlassen. Sie ziehen durch die Straßen. Die Kleineren werden ständig von den Größeren gemobbt und verspottet und auch mal verprügelt. Man beklaut auch Schwächere. Und dazu hören wir jetzt ein Beispiel. Ricetto streift mit seinem Freund Marcello durch die Straßen und die beiden sehen einen blinden Bettler.
Ricetto und Marcello setzten sich in seiner Nähe auf die Bordsteinkante, um wieder zu Atem zu kommen. Und da der alte Leute in seiner Nähe hörte, fing er gleich mit seinem Gejammer an. Er hatte seine Beine auseinandergespreizt und zwischen ihnen hielt er seine Mütze voller Geld. Ricetto stieß Marcello mit dem Ellbogen an und deutete auf die Mütze. »Mann, du, ganz vorsichtig«, brummte Marcello. Als sein Atem sich wieder etwas beruhigt hatte, stieß Ricetto ihn verärgert nochmal an und gab ihm ein Zeichen mit der Hand, als wollte er sagen, »Na, was ist nun?« Marcello zuckte mit den Schultern und gab ihm zu verstehen, er solle sehen, wie er klarkäme. Ricetto warf ihm einen mitleidigen Blick zu und wurde rot vor Wut. Dann sagte er leise, »Wart da hinten auf mich!« Marcello stand auf und ging auf die andere Straßenseite, wo er unter den Bäumen auf Ricetto wartete. Als Marcello weit genug entfernt war, wartete Ricetto den Augenblick ab, wo niemand vorbeikam, stellte sich neben den Blinden, schnappte sich eine Handvoll Geld aus der Mütze und zischte ab. Sobald sie in Sicherheit waren, begannen sie unter einer Laterne das Geld zu zählen. Es war fast ein halber Riese.
Tja, das war ein Ausschnitt aus Ragazzi di Vita von Pier Paolo Pasolini. Und hier gleich mal eine Anmerkung zum Sprecher.
Das ist der österreichische Schauspieler Michael Rotschopf.
Genau, und ich finde ihn hier richtig gut. Er hat so einen scharfen, rauen, aber emotionslosen Ton und verkörpert damit für mich sehr gut diese Brutalität des Lebens dieser Jungs auf der Straße. Eines Lebens, in dem es kaum mehr sowas wie Gewissen oder Moral gibt, auch keinerlei Perspektiven, außer der vielleicht im Gefängnis zu landen. Und das alles vermittelt für mich Michael Rotschopf hervorragend, ohne sich dabei irgendwie anzubiedern.
Mein erster Höreindruck, der bestätigt das, er liest es so, als hätte er selbst dieses Straßenleben hinter sich gebracht.
Genau.
Ja, da fliegen so ein bisschen die Späne, leichte Späne in seiner Stimme. Was wird denn aus den Freunden rund um Ricetto?
Ja, also einige landen dann wirklich im Knast, andere sterben auch. Auch Recettos Mutter stirbt durch einen Unfall. Das Haus stürzt einfach zusammen, weil es schlecht gebaut worden ist. Aber die Überlebenden trauern nicht lang. Wir haben auch nie wirklich gelernt, Gefühle zu entwickeln. Und zu Recetto selbst als kleiner Junge rettet er noch eine Schwalbe aus dem Tiber, wird dafür von anderen verspottet. Ja, und später schickt er dann seine eigene Frau auf den Strich. Das ist so seine Entwicklung. Wie es dann weiter mit ihm geht, das bleibt ungewiss. Der Roman endet mit dem Tod eines weiteren Freundes von ihm.
Der Roman wurde von Moshe Khan übersetzt. Bei so einem Thema denke ich mir immer, das ist schwer, das ins Deutsche analog zu übertragen. Wenn es auch um Straßensprache ging oder Straßenjargon, trifft er den Ton dieser Straßenjungs und Kinder?
Ja, ich finde schon. Also er findet sehr derbe Slang-Ausdrücke für diese römische Gossensprache, ohne sie geografisch in Deutschland irgendwo zu verorten. Also weder im Ruhrgebiet oder in Berlin. Das sind ja dafür sehr beliebte Orte normalerweise. Er nutzt grammatikalisch auch bewusst eine falsche Sprache und die Obszönitäten sind wirklich ziemlich derb. Und dazu hören wir noch ein Beispiel. Neckereien zwischen Recetto und seinen Freunden auf einem Boot auf dem Tiber und zwei kleinen Jungs am Ufer.
Als zwei kleine Jungs die Treppe auf der Seite des Fontanone mit einer Angelrute runterkamen und sahen, wie Agnolo sich wegen nichts und wieder nichts abrackerte, fingen sie an, laut lachend Witze über ihn zu reißen. Völlig außer Atem schrie Agnolo zu ihnen rüber, »Passt euch was nicht?« Die beiden waren einen Moment lang still, doch dann, »Bei wem hast du denn rudern gelernt? Siehst denn nicht, dass du sogar die Mauern zum Lachen bringst?« »Wer mir das Rudern gelernt hat,« sagte Agnolo, »dieser Wichsbalken hier.« »Dann steck ihn dir doch in Arsch,« konterten die Jungs schlagfertig. »In euren«, brüllte Agnolo rot wie ein Krebs. »Alter Scheißer«, riefen die Jungs. »Bolzen von der Schwanzbläserjule«, rief Agnolo.
Pasolini musste in der Erstausgabe an diesen Stellen Pünktchen, Auslassungszeichen setzen. Ja, mitunter fragt man sich dann, was vom Text noch übrig geblieben ist.
Also man kann sich auf jeden Fall vorstellen, dass Pasolini mit diesem Roman aneckte und einen Skandal auslöste.
Ja, er kam sogar vor Gericht deswegen. Und der Roman durfte dann eben nur mit diesen Auslassungen erscheinen. Weder Kirche noch Politiker kommen hier gut weg. Und auch der offene Umgang mit der Homosexualität war dann vielen ein Dorn im Auge.
Zwischen Ponte Sisto und Ponte Garibaldi kam kaum einer mehr vorbei. Und Recetto erinnerte sich jetzt wieder daran, was gleich nach dem Krieg, als er noch ein kleiner Junge war, hier alles los war. Auf der Mauer saßen, wie er jetzt, mindestens 20 junge Kerle, die sich an den Erstbesten verkauften. Und die Schwulen kamen scharenweise hierher, tanzend und singend, glatzköpfig und wasserstoffsuperoxidiert, manche noch ganz jung, andere älter, aber alle waren sie absolut irre. Keiner dachte auch nur im Geringsten an die Leute, die zu Fuß oder in der Straßenbahn vorüberkamen, riefen sich laut mit Namen. Wanda, Bolero, Eisenbahnerin, Mistingette, wenn sie sich nur von Weitem sahen. Liefen aufeinander zu und küssten sich vorsichtig auf die Wangen, wie Frauen, wenn sie ihr Make-up nicht ruinieren wollen. Und wenn sie sich alle miteinander vor den Jungs versammelten, die ihnen nebeneinander aufgereiht und harte Kerle markierend zusahen, fingen sie an zu tanzen. Wobei einige auf klassisches Ballett machten, andere einen Cancan vorstrampelten, und während sie sich wie die Irren aufführten, riefen sie von Zeit zu Zeit, freie Mädels sind wir, freie Mädels.
Der Roman Dorothea Maja-Kavec ist fast 70 Jahre alt, Ragazzi di Vita von Pier Paolo Pasolini, wirkt aber weiter frisch und anregend und zündend, oder?
Ja, absolut. Also die Sprache ist auch ziemlich modern, sehr bildhaft. Und es zeigt eben, wie sehr eine Gesellschaft verrohen kann, wenn man den Menschen jedwede Perspektive verweigert.
Das alles kann man aus dem Roman nehmen. Ragazzi, die Vita von Pier Paolo Pasolini, über den hat Dorothea Maja-Kavec gerade gesprochen. Gelesen wird er von Michael Rotschopf. Eine MP3-CD ist das, 9,5 Stunden Hörzeit und zum Preis von 20 € ist er bei Speaklow erschienen. Das Hörbuch kam übrigens auf den 4. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste April. Die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und jetzt kommen wir zu Axel Hacke. Seit Jahr und Tag ist er einer der sehr beliebten Unterhalter der Republik mit seinem ganz eigenen Humor. Als Kolumnist für die Süddeutsche Zeitung und als Buchautor ist er bekannt. Nach den letzten Veröffentlichungen wie Wozu wir da sind, Walter Wehmuths Handreichungen für ein gelungenes Leben und Im Bann des Eichelhechts hat er nun nachgelegt. Ein Haus für viele Sommer, das klingt nach Ferien, nach Entspannung. Wo liegt dieses Haus, Dorothee Meyer-Karwick?
Das liegt in Italien und ist tatsächlich das Ferienhaus von Axel Hacke und seiner Frau. Seit vielen Jahren fahren sie dorthin. Es liegt auf einer Insel. Man weiß dann auch, dass es sich um Elba handeln muss. Der Vater seiner Frau hatte dort schon ein Haus gekauft. Das heißt so ein Torre, so ein turmähnliches Steinhaus und eine Kantine dazu, also ein in den Berg gehauenen Keller. Und dahin fährt die Familie eben mehrmals im Jahr und verbringt so mehrere Wochen dort.
Das ist ja dann was anderes, als wäre das irgendein normaler Ferienaufenthalt.
Ja, man verwächst mit solch einem Ort und tut dann auch gut daran, mit den Einheimischen in Kontakt zu treten. Und das tun eben Autor und eben auch seine Frau. Und von diesen Begegnungen und dem Leben und dem Lebensgefühl auf der Insel handelt das Hörbuch, das es natürlich auch als Buch gibt.
Und wie zieht er jetzt das Ganze auf?
Also er erzählt so in miteinander verbundenen Episoden von dem alten Haus, an dem immer wieder was gemacht werden muss. Also Wände werden nass, Wasserversorgung muss erneuert werden. Er erzählt von der Geschichte des Ortes, auch von den Einheimischen, von denen zwei passenderweise Dante und Homer heißen. Und er erzählt von Nachbarn und von dem Land auf einem Hügel, dem Ripidello. Da haben sie Land dazugekauft mit einem Häuschen da drauf und einem kleinen Olivenhain. Und da erntet er dann auch Oliven und lässt sie zu Öl pressen. Da werde ich richtig neidisch. Dann erzählt er aber auch von Wildschweinen und Ziegen, die immer wieder aufs Grundstück kommen, um dort alles zu verwüsten. Von den vielen Begegnungen mit den Menschen auf der Insel, hauptsächlich Handwerkern, die sie engagieren müssen, und viele andere Begebenheiten werden erzählt.
Also das wird schon klar, hier geht es nicht um einen Ferienaufenthalt, sondern ja, wenn man im Ausland ein Haus hat, dann ist das genauso wie, als wenn man hierzulande ein Haus hat. Man ist halt nicht im Hotel.
Ja, genau. Und wenn man so ein Zweitdomizil hat, steckt da viel Arbeit immer drin. Also immer muss was repariert, instand gesetzt werden. Und das alles ist ja besonders schwer zu organisieren, wenn man nicht ständig dort wohnt. Aber es gibt auch viele echte Mußestunden darüber hinaus. Vor allen Dingen die älteren Männer der Insel, die sitzen oft in oder vor ihren Schuppen und Kellern und tun nichts. Auch dazu ein Ausschnitt gelesen vom Autor selbst.
Nirgendwo anders habe ich so ein deutliches Gefühl für das Verstreichen der Zeit gehabt wie hier im Dorf oder oben auf dem Ripidello, dem Hügel, einige Kilometer außerhalb des Dorfes, wo du auf einer uralten Mauer sitzen kannst und zusiehst, wie ein Wind die Olivenblätter leise bewegt und wie die Zeit zusammen mit dem Wind durch die Bäume streicht und dabei langsam verstreicht. Oder wie eben in der Kantina, wo ich manchmal herumsitze, bevor ich den Raum ausfege oder ein paar Strandhandtücher wasche, während es draußen in der Nachmittagszeit vollkommen ruhig ist, weil die Zeit tatsächlich für Augenblicke ganz still steht, bevor sie weiterstreicht.
Das ist ein Hörbuch, das daran erinnert, wie Leben eben auch sein kann. Also man meint richtig Sonne, Sand und Wasser zu spüren. Und das liegt auch an der entspannten Art, in der Axel Hacke schreibt und den vielen liebevollen und humorvoll bis so leicht melancholischen Beschreibungen seiner Mitmenschen auf der Insel, auch wenn es ab und zu mal Konflikte gibt, und seinem Können, immer das Besondere der Situation der Menschen herauszuarbeiten. Dazu noch ein Ausschnitt mit dem Fiat 500, den er und seine Frau gebraucht gekauft haben. Dazu gibt es auch eine zauberhafte Liebesgeschichte des Vorbesitzers. Ein Fiat ist das, bei dem man noch Zwischengas geben muss und den er nun versucht, unter sachkundiger Beobachtung der Nachbarn in die enge Einfahrt der Kantina zu buxieren.
Ich setze mich ins Auto, fahre vor in die Gasse, dann zurück, ganz wie der Nachbar gesagt hat. Es ist ein heißer Tag und dieser alte Cinquecento hat keine Servolenkung. Außerdem geht immer wieder der Motor aus und das fachkundige Publikum macht mich nervös. Ich schwitze in Strömen, kurbele, zünde, kurbele. Nach etwa 10 Minuten ist es mir gelungen, den Wagen so quer zu stellen, dass weder vorne noch hinten auch nur der geringste Raum ist. Die hintere Stoßstange berührt die Mauer des Hauses von Pietro, die vordere das des Nachbarn. Das Auto klemmt wie ein fester Pfropfen quer in der Gasse. Wahrscheinlich für immer. Ein Denkmal des lächerlichen Deutschen, der versucht hat, einen Cinquecento in seine Garage zu fahren. Wie zum Teufel sollte man es da wieder wegbekommen? Dammi una mano, sagt der Nachbar, hilf mir mal. Er fasst die vordere Stoßstange rechts, ich links. Pietro, der inzwischen die Treppe heruntergekommen ist, und l'altro Pietro tun das Gleiche mit der hinteren Stange. L'altro Pietro legt dafür nicht mal seine Zeitung beiseite, sondern behält sie unter den Arm geklemmt. Wir heben den Wagen an und stellen ihn längs in die Gasse. Es geht ganz leicht. Das liegt daran, dass dieses Auto ganz leicht ist. »Soll ich mal?«, fragt l'altro Pietro. »Bitte«, sage ich, »bitte«. Und nochmal leise, »bitte«. Er setzt sich ins Auto, wirft die Republika auf den Beifahrersitz, fährt es knapp an der Hauskante vorbei auf die Tür zu, schlägt kurz davor ein und bugsiert den Wagen, ohne einmal zu bremsen, in die Kantina.
Die anderen versuchen es dann auch und eigentlich können es alle, bis auf ihn selbst. Also es sind wunderbare Episoden, die natürlich auch davon leben, dass sich Axel Hacke hier als Antihelden beschreibt und er auch die Hilfsbereitschaft und die Improvisationsfähigkeit der italienischen Dorfbewohner wunderbar schildert. Er geht offensichtlich sehr neugierig immer auf die Menschen zu, da er neben der eigentlichen Geschichte dann auch viel über das Leben der Protagonisten erzählt und über deren Charakter und besondere Eigenheiten.
Also es ist auf jeden Fall wieder ein Hörbuch auf der ganz heiteren Seite, der eher unbeschwerten Seite des Lebens, mit einem sehr spezifischen Blick auf die Umgebung und die Gesellschaft, mit der er da zusammentrifft. Und es wird auch von Axel Hacke gelesen. Ich kenne seine Stimme klarer und auch leichter und auch phonetisch präziser von früher. Ich finde, er klingt auf mich ein bisschen angestrengt. Also, wir werden alle älter.
Wir hören es hier mit Kopfhörer, da fällt einem dann besonders viele Kleinigkeiten noch auf. Er hat so eine Art leichten Singsang. Was mich für ihn einnimmt, ist dieser Hauch von so liebevoller Ironie, auch Selbstironie. Und so ist es doch für mich ein sehr entspannendes Hörbuch mit philosophischen Einsprengseln. Und damit kann man sich wirklich gut auf den Sommer einstimmen.
Und die Gretchenfrage in solchen Fällen ist ja immer wieder lesen oder hören.
Also ich mag seine Stimme und ich finde auch, dass er ein gutes Timing hat. Also genau weiß, wo man so ein bisschen entspannter, wo man schneller lesen muss, laut und leise. Also deswegen würde ich unbedingt das Hörbuch empfehlen.
Axel Hacke, ein Haus für viele Sommer. So heißt das Hörbuch, über das ich gerade mit Dorothee Meyer-Kawe gesprochen habe. Es ist eine Autorenlesung, das haben wir auch schon herausgearbeitet. 2 MP3-CDs sind das. 6 Stunden, 54 Minuten Hörzeit zum Preis von 20 Euro beim Kunstmann Verlag erschienen. Und Sie hören weiter die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Und darin kommen wir jetzt zu Fatma Aydemir, Redakteurin bei der Berliner Taz ist sie und Autorin. Und wir kommen zu ihrem jüngsten Text mit dem Titel Djinns. Was ist nochmal ein Djinn? Ein Djinn ist ein Geist, der im Koran auftaucht, aber auch in den Erzählungen aus Tausend und einer Nacht vorkommt. Ob er gut oder böse ist, listig oder bösartig und was er in migrantischen Kulturen in Deutschland zu suchen hat, das ist nun zu hören. In einer Lesung von Cece de Terzian, eine Berliner Theaterschauspielerin, ist sie auch bekannt aus Krimiserien wie Tatort oder Soko. Mario Scala wollte herausfinden, was die arabischen Geister hierzulande so alles treiben.
Djinns ist ein Familienroman. Er erzählt die Geschichte der Eltern Hüseyin und Emine Yilmaz sowie ihrer Kinder Ümit, Sefta, Peri und Hakan. Der Vater kam in den frühen 70er Jahren aus einem Dorf der Türkei ins Wirtschaftswunderland Deutschland. Zuerst ohne seine Familie, dafür mit großen Hoffnungen und dem festen Willen, im neuen Land heimisch zu werden. Finanziell klappte der Plan. Hüseyin konnte als einfacher Arbeiter etwas ansparen und die Rückkehr in eine frisch erworbene Istanbuler Eigentumswohnung antreten. Und die Rückkehr fällt ihm leicht.
Deutschland war nicht das, was du dir erhofft hattest, Hüseyin. Du hattest dir ein neues Leben erhofft. Was du bekamst, war Einsamkeit, die nie ein neues Leben sein kann. Denn Einsamkeit ist eine Schleife. ist die ständige Wiederholung derselben Erinnerung im Kopf, ist die Suche nach immer neuen Wunden in längst entschwundenen Ichs, ist die Sehnsucht nach Menschen, die man zurückgelassen hat. Wie doch die Zeit vergeht, Hussein. Du hast in den letzten 28 Jahren deines Lebens mehr Geld verdient, als du dir in der Türkei auch nur hättest erträumen können. Du hast es verdient, weil du dir nie zu schade für die Arbeit warst, die kein Deutscher machen wollte. Du hast nicht geahnt, dass dein Körper schon derart bald und noch lange vor dem Rentenalter genauso müde sein würde wie die deutsche Wirtschaft nach der Wende.
Hüseyin erleidet, kurz nachdem er in seiner neuen Istanbuler Wohnung steht, einen Herzinfarkt und stirbt. Das ist die Grundsituation und der Auftakt des Buches, das danach die Lebenswege seiner Frau und seiner vier Kinder auffächert. Vielstimmig und sehr unterschiedlich, denn das, was sie alle eint, ihre Herkunft aus der Türkei, tritt zurück hinter das, was ihnen mit diesem kulturellen Erbe in Deutschland widerfährt und sie trennt. Für Sezede Terzian ist das durchaus eine Herausforderung. Sie muss diese verschiedenen Stimmen jeweils sehr akzentuiert lesen. Die Autorin Fatma Aydemir hat alle mit einem eigenen Ausdruck, eigenem Klang und Tempo ausgestattet. Ümit zum Beispiel ist der Jüngste, ein Jugendlicher noch, als sein Vater stirbt, und Ümit ist besonders introvertiert.
Tod. Er ist tot. Was ist das überhaupt? Tod. Ein Zustand wie Schlaf, nur länger? Endlos? Wie ein Traum, nur ohne jene Treppenstufen, die man manchmal hinabstürzend erwacht? Ein Zuckerschlaf? Stirbt man nicht sowieso das gesamte Leben über ständig, weil man doch jeden Morgen als anderer Mensch aufsteht, jeden Tag etwas ängstlicher, trauriger, als jemand, der an noch weniger glaubt? Ist die Person, die Ümit gestern war, nicht auch gestorben über Nacht? Kann man jemals zu derselben Leichtigkeit zurückfinden, die man im Alter von, sagen wir mal, 10 Jahren in sich spürte? Nein? Wo ist dieser Junge dann jetzt?
Sezede Terzian hat eine eher sachliche, trockene, leicht dunkel getönte Stimme. So liest sie die Ümit, Sefta, Peri, Hakan und Emine-Kapitel und irgendwann wird deutlich, dass sie diese Stimme als Ausgangsbasis nutzt, um immer wieder zu modulieren. Die in ihn hineinkriechende Traurigkeit in die Gedanken von Hüseyin zu legen, die Lebensunsicherheit in der inneren Stimme des jungen Ümit zu entdecken oder das Tempo und die Lebenshärte des Red Bull Junkies und Gebrauchtwagenhändlers Hakan nachzubilden. Und man vertraut sich gerne dieser Stimme an und hört ihr zu, wie sie die Lebensläufe der deutsch-türkischen, türkisch-deutschen Hüseyin Emine und ihrer Kinder erzählt. Alle fahren sie zur Beerdigung ihres Vaters nach Istanbul. Die Autorin begleitet diese Reise und erzählt ihre Lebensläufe. Von allen absolviert die Tochter Seri am ehesten den klassischen Weg einer westlichen Jugendlichen.
Im Keller lief nun nicht mehr Nirvana, sondern Step in the Arena und Enter the Wu-Tang. Und zwar von Platte, nicht von Kassette. Vor dem klammen Sofa stand ein kleiner Tisch, den Armin von einem befreundeten Tischler-Azubi hatte schreinern lassen und dessen schwarz gestrichene Oberfläche das runde W des Wu-Tang-Clan-Logos formte. Armin trug weite Klamotten und führte sich auf, als lebe er nicht in einer biederen Kleinstadt am Rhein, sondern in der Bronx.
Vom Jugendkeller geht es weiter zur Universität, zu Friedrich Nietzsche und anderen und vermittelt über Bildung und Jugendkultur in die weite Welt, ein Weg, der ihren Eltern Hüseyin und Emine noch versperrt war. Sezede Terzian stellt alle diese unterschiedlichen Charaktere mit ihrer je eigenen Ausdrucksweise und ihren unterschiedlichen Erfahrungen vor und erfüllt damit auch das literarische Programm der Autorin. Cins ist ein Roman über eine Familie aus der Türkei und eben auch über 6 sehr unterschiedliche Möglichkeiten, den Wechsel des Landes zu erleben. Das Wort Migration ist zwar der Sammelbegriff, aber hier wird sehr schnell klar, dass es nicht eine, sondern viele, in diesem Fall 6 verschiedene Migrationen gibt. Alle unterscheidet mehr, als sie eint. Aber was sie verbindet, sind eben die Dschins, die bösen oder vielleicht auch guten Geister aus der arabischen Märchen- und Mythenwelt. Der Roman erzählt die Reise zurück in die Türkei, zur Beerdigung des Vaters. Den Dschins werden sie dabei unweigerlich begegnen, genau wie die deutschen Leser, denn auch für sie ist dieser Roman eine ausgezeichnete Einführung in die Geister, die die eingewanderten Mitbürgerinnen und Mitbürger plagen. Einige dieser Geister übrigens sehen ziemlich deutsch aus.
Marios Galabe sprach Fatma Aydemir, Djinns, gelesen von Cece de Terzian. Eine MP3-CD ist das. 11 Stunden und 45 Minuten beträgt die Hörzeit. Und zum Preis von 23 Euro ist dieses Hörbuch beim Verlag DAV erschienen. Es ist eine Produktion von SWR 2. Die Hörbuchzeit in HR2 Kultur. Bill Bryson ist US-Amerikaner, aber er lernte schon in frühen Jahren England kennen und lieben. Und er blieb dann auch mit nur einer Unterbrechung dort und wurde einer der erfolgreichsten Sachbuchautoren, und das nicht nur in England. Seine Bücher werden mittlerweile in viele Sprachen übersetzt, und vielleicht erinnern Sie sich, wir haben hier vor 2 Jahren das Hörbuch Eine kurze Geschichte des menschlichen Körpers vorgestellt, gelesen von Oliver Rohrbeck und erschienen im Hörverlag. Das war absolut interessant, auch vergnüglich, ich erinnere mich. Das neue Werk nun von Ihnen, von Bill Bryson, heißt Eine kurze Geschichte von fast allem und trägt den Zusatz Ausgabe für junge Hörer. Fast alles, das ist schon ziemlich viel. Worum geht es denn hier genau, Dorothee Meyer-Karwick?
Also Bill Bryson beginnt hier nicht bei Adam und Eva, sondern noch früher, nämlich beim Urknall. Er erklärt uns Begriffe wie Raum und Zeit, sagt was zu Himmel, Sternen, Mond und Erde, kommt dann so langsam zur Entstehung des Lebens und dann eben auch sozusagen zu Adam und Eva. Das heißt, er erklärt uns bzw. jungen Hörerinnen und Hörern die Entstehungsgeschichte des Menschen.
Es ist also ein naturwissenschaftlicher Streifzug. Erstmal könnte man denken, vielleicht ganz schön anspruchsvoll jetzt, wenn man an ein Kinderpublikum denkt.
Ja, das Hörbuch ist ja sogar für alle ab 10 schon gedacht. Und ja, ich finde auch, so ganz einfach ist es nicht. Man muss schon ein Grundinteresse aufbringen. Dann aber ist es schon interessant.
Dann hören wir mal rein. Ein erstes Beispiel haben Sie zu bieten.
Genau, wir lassen mal den Urknall hinter uns und widmen uns gleich der Plattentektonik.
Die gesamte Erdkruste ist in Bewegung. Und mit ihr die sogenannten tektonischen Platten, die ihre oberste Schicht bilden. Diese besteht aus 8 bis 12 großen Platten und rund 20 kleineren. Einige sind relativ inaktiv, andere sehr aktiv und alle bewegen sich unterschiedlich schnell in verschiedene Richtungen. Das ständige Hin und Her der Erdkruste verhindert, dass sich die Platten zu einer einzigen, unbeweglichen Platte vereinen. Die Verbindungen zwischen den Landmassen von heute und den früherer Zeiten sind ungeheuer kompliziert. So hing Kasachstan in Zentralasien früher mit Norwegen und mit Neuengland in den USA zusammen. Eine Ecke von New York, wirklich nur eine Ecke, ist europäischen Ursprungs. Und ein Kiesel von einem Strand in Massachusetts berührte einst einen anderen in Afrika. Mithilfe des Global Positioning Systems, was man auch unter GPS kennt, können wir sehen, dass Europa und Nordamerika etwa so schnell auseinanderdriften, wie ein Fingernagel wächst. Rund 2 Meter in 80 Jahren. Mit der Zeit wird sich ein Großteil Kaliforniens ablösen und zu einer Insel im Pazifik werden. Afrika schiebt sich in Richtung Europa. So entstanden die Alpen und die Pyrenäen. Es wird das Mittelmeer verdrängen, von Paris bis Kalkutta eine Gebirgskette von der Größe des Himalaya aufhalten und in Griechenland und der Türkei Erdbeben verursachen. Australien wird sich mit Asien verbinden und der Atlantik wird sich ausdehnen und viel größer werden als der Pazifik. Was du auf deinem Globus siehst, ist in Wirklichkeit eine Momentaufnahme der Kontinente. Seit Bestehen der Erde sehen sie erst 0,1% der Zeit so aus.
Tja, und da hörten wir als Sprecher den Wissenschaftsmoderator Ralf Kaspers. Der ist auch bekannt aus so Sachgeschichten in der Sendung mit der Maus und er moderiert zusammen mit Shari Greaves den Mausclub und Wissen macht A.
Und er spricht klar und direkt und hat auch ein Tempo, das sympathisch ist.
Genau, also eine klare, recht helle, noch jugendliche Stimme, eine gute Geschwindigkeit und vor allem, er vermittelt immer, dass ihn die Dinge selbst auch interessieren und erstaunen und das überträgt sich dann auf alle kleinen und großen Hörerinnen und Hörer.
Und bei dem gerade gehörten Ausschnitt fällt schon auf, dass, dem kann man gut folgen und es klingt schon sehr ansprechend.
Ja, ich habe es auch danach ausgewählt. Und hier wird eben eine ganz wichtige Erkenntnis auch vermittelt, dass nämlich die Erde sich weiterhin ständig verändert, wenn auch in winzigen Schritten. Ja, und dann erzählt Bill Bryson auch was über das Innere der Erde, über Erdbeben und Vulkane, die es durch diese Plattenverschiebungen eben gibt. Das ist wirklich hochinteressant. Und weiter geht's dann mit der Entstehung des Lebens auf der Erde. Nämlich als aus der Ursuppe die Bakterien entstanden und was die dann darin taten.
2 Milliarden Jahre lang waren Bakterien die einzigen Lebensformen. Sie lebten, pflanzten sich fort und verbreiteten sich, offenbar ohne eine anspruchsvollere Daseinsebene anzustreben. Doch irgendwann während der ersten Milliarde Jahre lernten die Cyanobakterien oder Blaualgen den Wasserstoff anzuzapfen, der im Wasser reichlich enthalten ist. Sie nahmen Wassermoleküle auf, gewannen daraus den Wasserstoff und gaben den Sauerstoff als Abfallprodukt frei. Die Cyanobakterien waren ein voller Erfolg. Als sie sich vermehrten, füllte sich die Welt mit Sauerstoff, sehr zum Missfallen der anderen Lebewesen, für die er giftig war. Sie gingen bald zugrunde oder flüchteten sich in die schlammige Welt der Sümpfe und auf den Grund von Seen. Anfangs gab es keinen Sauerstoff, nur giftige Salzsäure und Schwefelsäuredämpfe, die sich durch unsere Kleidung gefressen und unsere Haut verätzt hätten. Dass Sauerstoff giftig ist, wundert uns häufig, weil wir ihn für eine notwendige Annehmlichkeit halten. Das liegt daran, dass wir durch Anpassung gelernt haben, ihn zu nutzen. Unsere weißen Blutkörperchen töten mit seiner Hilfe angreifende Bakterien. In anderen Fällen wirkt er sich jedoch fatal aus. Er lässt Butter ranzig werden und Eisen rosten. Wir selbst vertragen Sauerstoff nur in einem gewissen Maß. Die Sauerstoffkonzentration in unseren Zellen ist 10-mal niedriger als in der Atmosphäre.
Tja, die Dosis macht wie so oft das Gift. Also hier werden schon Grundbegriffe der Biologie und der Chemie verwendet. Auch Physik ist natürlich ein wichtiges Thema. Das schreckt manche Kinder vielleicht ein bisschen ab. Aber Bill Bryson versucht es zumindest möglichst einfach, alles so zu erklären.
Ist mir auch aufgefallen. Es wirkt so, ist so gut geschrieben, dass alles ganz einfach wirkt und nachvollziehbar und verständlich. Wie ist es denn mit den bei den Kindern so beliebten Dinosauriern? Kommen die auch in diesem Hörbuch vor?
Ja, aber das ist ein nur recht kurzes Kapitel. Mehr Zeit verwendet Bill Bryson auf die Entstehungsgeschichte der Menschen und die vielen archäologischen Funde dazu. Auch das ist hochinteressant, aber da gibt es schon ganz schön viele Fachausdrücke. Deswegen ist das nicht so ganz ohne.
Dann könnte man auf der einen Seite sagen, das ist vielleicht dann doch nichts für Zehnjährige. Auf der anderen Seite stehe ich eher mal auf dem Standpunkt, Kinder wollen auch gefordert werden. Und wenn man so etwas, jetzt mal einen Begriff nicht versteht, naja, dann fragt man halt nach oder schlägt nach. Ich meine,
ja,
mit Internet
ja,
sind sie alle vertraut.
Ja, ja, klar. Also jedes Kind ist natürlich auch anders, aber ich glaube zumindest, also ein bisschen älter könnte man schon sein oder umgekehrt gesagt, es können auch sehr gut 12-, 13-Jährige hören. Es ist auf jeden Fall eine Anregung, sich in bestimmte Themen nochmal genauer zu vertiefen. Und man kann das Hörbuch ja auch mehrfach anhören, da gibt es dann immer noch mal was zu entdecken. Einen kleinen Fehler habe ich selbst entdeckt. Im Hörbuch heißt es nämlich noch, dass sich die Nervenzellen im Gehirn nicht erneuern können. Und das weiß man eigentlich seit einigen Jahren, dass das nicht so stimmt. Was einen natürlich nicht dazu verleiten sollte, sich die Gehirnzellen durch Drogen oder anderes mutwillig zu zerstören.
Also, dass die sich im Gehirn erneuern können, das weiß selbst ich, ja, habe ich auch zur Kenntnis genommen.
Genau.
Wir sprachen über Bill Bryson, eine kurze Geschichte von fast allem, gelesen von Ralf Kaspers. 2 CDs sind das, 2 Stunden, 20 Minuten Hörzeit zum Preis von 15 € bei CBJ Audio erschienen. Die Altersempfehlung, wir haben sie jetzt mehrfach genannt, ab 10 Jahren. Das Hörbuch kam übrigens auf den 2. Platz der HR2 Hörbuchbestenliste für Kinder und Jugendliche im April. So, das war's für heute. Von der Hörbuchzeit verabschieden sich
Dorothee Meyer-Karweg
und Martin Maria Schwarz.